Wenn Ihnen das LoRa-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851. 089 480 2851.
Wieder zurück bei der Sendung über Tee von Radio Slowfood München.
Jetzt fällt mir noch ein ganz anderer Aspekt ein. Man konnte schon lesen über die Produktionsmethoden von Tee, dass das nicht überall ganz so ist, wie man sich das vorstellt, dass da Leute ausgebeutet werden, dass da viel mit Chemie gearbeitet wird zum Teil und so. Wie kann man sich denn vor solchen Sachen schützen, wenn man sozusagen einen sauberen Tee möchte?
Also in Deutschland ist man da auf einer sehr guten Linie. Denn in Deutschland werden die Tees, was importiert werden, müssen kontrolliert werden. Und die werden eigentlich normal zweimal kontrolliert. Einmal im Ursprung von den Firmen und dann nochmal hier von den Importeuren, weil die natürlich auch nachweisen müssen, dass sie saubere Ware haben. Mhm. Und es kommt immer wieder mal vor, dass irgendwie ein Tee sogar wieder zurückgeschickt wird, weil einfach der Tee, der angekommen ist, nicht mit dem Muster übereingestimmt hat, was man vorher gekriegt hat. Passiert sehr selten, aber kann vorkommen. Aber der Tee ist bei uns eigentlich ein sehr sicheres Getränk, mhm, weil auch diese Höchstmengen, wo erlaubt sind, sehr gering sind. Mhm. Und bei der Verarbeitung werden sowieso keine Chemikalien eingesetzt. Wenn, dann sind es nur Mittel, was jetzt zu so Spritzmittel sind, Pestizide, Herbizide, Fungizide. Aber die Tees werden inzwischen auf über 650 verschiedene Substanzen getestet. Sowas kostet auch. Ja. Das geht also auch wirklich ins Geld, sowas. Und da gibt es für jede einzelne Substanz gibt es von der EU bestimmte, mhm, Höchstmengen. Mhm. Und das steht dann in der Höchstmengenverordnung und die variiert extrem gegenüber jetzt zum Beispiel Gemüse. Denn man muss sich vorstellen, gemessen wird immer im trockenen Blatt, nicht, mhm, in der Tasse. Aber von diesen ganzen Mitteln sind nur 10% ungefähr überhaupt wasserlöslich, was in die Tasse übergeht. Die restlichen 90% bleiben im Blatt zurück. Aber der Messwert ist nicht von der Tasse, sondern vom Blatt. Und wenn Sie jetzt einen Kopfsalat nehmen und da mal in die Höchstmengenverordnung reinschauen, kann einer sogar passieren, dass da bestimmte Mengen 600-fach erlaubt sind, als was im Tee erlaubt wäre. Mhm. Bei der Kopfsalat wird natürlich ein Blatt gemessen, ja, aber da essen sie das Blatt mit.
Richtig, ja.
Und das ist der Unterschied, mhm, dabei. Und da, wenn man sagt, man kann waschen, mhm, ja, dann habe ich aber 10% weg, aber 90% habe ich drin.
Ja. Also die Slowfood-Kriterien heißen ja gut, sauber und fair. Über gut haben wir schon ausführlich, ja, gesprochen, über sauber haben wir gerade geredet. Und über fair, das interessiert mich jetzt noch. Wird der Tee denn fair produziert? Kriegen die Leute, die dort arbeiten, die Pflückerinnen und so weiter, werden die auch in allen Produktionsländern ordentlich entlohnt?
Also man kann natürlich nie immer für alle sprechen. Das gibt's nicht. Es gibt immer überall irgendwo schwarze Schafe. Ich bin selber immer unterwegs. Ich war inzwischen 11-mal in China, ich war 11-mal in Japan, ich war in Indien, in Taiwan, überall. Da kommt es immer darauf an, wer produziert. Sind es Bauern? Dann ist es natürlich in Eigenregie. Wobei die inzwischen wirklich gerade in China Probleme kriegen, überhaupt noch Arbeitskräfte zu bekommen. Weil in China geht man heute lieber in die Stadt, arbeitet am Bau, weil man da mehr verdient, als wie irgendwo auf einer Plantage. Und dann haben die dort auch nicht diese Flächen, dass man sagt, ich tue jetzt das ganze Jahr produzieren. Anders ist es, es gibt natürlich auch in China größere Firmen oder auch Genossenschaften immer noch. Bei größeren Firmen, zum Beispiel in Dongzhai, habe ich auch gesehen, ein Projekt, das wo dann auch ein wirkliches Bio-Projekt ist, wo man sogar noch in Pu'er die Urbevölkerung angesiedelt hat, in kleinen Dörfern dort, die dann auch wirklich sehr gerecht entlohnt werden, sogar vom Pflückgut her, die waren auch extrem transparent. Also wir wirklich sagen, wir, ich habe noch nie wo so erlebt, dass die so freizügig waren, uns alles gezeigt haben. Wir überall dabei waren, auch die Leute sprechen haben können und es hat also einen wahnsinnig guten Eindruck gemacht. Das gleiche gilt eigentlich auch für Darjeeling oder für Ceylon oder für Assam, wobei man natürlich da auch immer ein bisschen das Land selber mit vergleichen muss. Denn was bei uns Luxus ist, ist dort ein Millionär. Deswegen, ich war selber in der Chilling und die haben eigentlich die Leute, die leben auf der Plantage, haben dort ihr eigenes Haus, ihren kleinen Vorgarten, die bauen sogar Gemüse an. Als ich das erste Mal in meinem Leben in der Chilling war, das war 1999, da waren lauter Antennen auf den Häusern. Als er dann ein paar Jahre wieder zurückkam, waren Satellitenschüsseln. Also auch da geht natürlich der Wandel. Und was man natürlich nicht vergessen darf, die Leute oder gerade wir Deutschen haben so dieses, immer muss alles billig sein. Mhm. Nur irgendjemand zahlt für das billig die Zeche. Irgendeiner kriegt die Rechnung. Logisch, ja. Und das sind dann für die Billigtees immer die Leute, die am letzter Stelle hinten sind. Mhm. Und wenn ich heute aber Qualitätstees, wo wirklich drauf geachtet wird, dann bin ich eigentlich auf einer sehr guten Seite. Da ist er, dann passt auch die Linie wieder zurück, weil dann habe ich keine Ausbeutung, denn wenn ich irgendwo einen hochwertigen Tee für 3,90 Euro 100 Gramm, kann ich mir selber aussehen, was bleibt da am Schluss am Ende der Kette übrig? Oder ich habe wirklich was Hochwertiges, wo man sich Mühe gibt. Da werden dann auch die Leute ganz anders entlohnt, weil man natürlich auch die Leute ganz anders schult, weil die dann ganz anders auch ernten müssen.
Also was man da neulich lesen oder im Fernsehen sehen konnte irgendwo, wo es auch darum ging, dass die Pflückerinnen irgendeinen Aufstand gemacht haben und gestreikt haben, das betrifft natürlich die Großplantagen mit der Billigproduktion.
Da muss man jetzt eins dazu sagen, es gab jetzt einen großen Streik in der Chilling, da ging es aber nicht um Gehälter, sondern da ging es um die Unabhängigkeit von der Chilling. Da ist ein bisschen was falsch, denn das war rein politischer Streik. Mhm. Und der war sehr lange, der ging jetzt über Monate, deswegen gibt es auch von diesem Jahr keinen Second Flush der Chilling. Mhm. Der wurde nicht geerntet, konnte nicht geerntet werden und wird auch nicht mehr geerntet, weil die Pflanzen eigentlich jetzt auch ein bisschen verwildert sind. Man muss das erst wieder kultivieren. Und das heißt, man sagt eigentlich, erst dieses Jahr wieder bekommt man neue Ernte im Frühjahr. Aber dieser Streik, da ging es rein um politische Geschichten.
Also ist nicht so das gleiche, fast durchgängige Problem wie bei Kakao und Schokolade. Da sieht es ja ziemlich übel aus mit Kinderarbeit und so. Ne?
Da ist ganz anders. Also da im Gegenteil bei Tee, da sind sogar auf den Plantagen Schulen. Mhm. Die haben ärztliche Versorgung. Wie gesagt, die haben ihre eigene Unterkunft dort, ihre Häuser. Denn der Unterschied ist, das sind ja keine Tagelöhner, sondern die sind das ganze Jahr über beschäftigt und leben auf der Plantage. Das ist also bei den Großplantagen ein riesengroßer Unterschied. Und da ist es auch alles so abgestimmt, dass wenn die Mutter, also so habe ich erlebt, dass wenn die Mutter Mittag kommt von der Ernte, dann ist die Schule aus. Also das haben die auch so gut abgestimmt.
Dass das alles zusammenpasst.
Natürlich gibt es immer solche Plantagen und solche. Ich war natürlich nicht auf jeder. Ich kann jetzt nur für die sprechen, wo ich selber dort war, wo wir selber ein Tier her haben. Und auch eben, wenn man jetzt so von den Bauern her anschaut, wie es dort ist. Anders ist es zum Beispiel jetzt beim Rooibos-Tee, was jetzt zwar normal nichts mit Tee zu tun hat, der wird nur saisonal. Da gibt es nur im November und im Februar immer die Ernte. Mhm. Und da gibt es dann immer Tagelöhner, wo beschäftigt werden. Aber die sind dann auch immer nur ein paar Wochen da und dann ziehen die weiter und arbeiten was anders.
Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Wenn ich mir in Ihrem kleinen, aber sehr gut gefüllten Laden hier so umschaue, es gibt wahnsinnig viele Sorten und ein ganz großer Teil davon ist aromatisierter Tee.
Genau.
Es gibt ja so Puristen, die sagen, das kommt man nicht in die Kanne. Wie stehen Sie dazu?
Ich könnte das eine ohne dem anderen nicht. Oder man kann immer sagen, von den aromatisierten Tee lebe ich und die klassischen Tees machen mir Spaß. Und da bin ich auch ganz ehrlich dabei, ich könnte diese hochwertigen klassischen Tees ohne den anderen nicht anbieten. Die Mischung macht's. Und aromatisiert muss deswegen nicht schlecht sein. Ich selber habe über aromatisierte Tees angefangen, Tee zu trinken. Geht den meisten so. Es kommt immer darauf an, was will ich? Will ich jetzt irgendwas Fruchtiges? Es gibt natürlich dann verschiedene Abstufungen von Aromen. Was es nicht gibt in Tee, ist ein künstliches Aroma. denn das wäre im Tee sogar verboten.
Ah, ja,
es gibt aber naturidentisch, natürlich und natürlich aus der Frucht. Und das sind dann wieder Unterschiede. Und da bei sowas, wenn man sich da genau informieren will, wir haben bei uns ein eigenes Infoblatt dafür, wo wir von der Verbraucherzentrale 1:1 übernommen haben. Ansonsten einfach bei Verbraucherzentrale ins Internet gehen. Die haben da was, wo man dann wirklich genau die Aufstellung kriegt, was bedeutet eigentlich was, wer jetzt da genau drauf achten will.
Ich meine, es gibt ja unter den aromatisierten Tees auch Klassiker wie den Earl Grey zum Beispiel. Ja?
Genau. Das ist natürlich der meistverkaufteste aromatisierte Tee der Welt, Earl Grey. Ja. Und auch da gibt es, und wir haben 9 verschiedene Earl Greys. Also unterschiedliche Qualität vom Bergamottöl, unterschiedlicher Grundtee, wo verwendet wird, denn ob sie jetzt an der Chilling als Basis haben, an Assam als Basis, ist schon wieder komplett anderer Teegeschmack.
Und beim Grünen ist der Jasmintee, ja.
Und bei Grün, ja, wobei der Jasmintee aber nicht mit Aromen gemacht wird.
Teilweise schon, ja. Nein. Eigentlich sollten richtige Blüten drin sein, ne?
Nee, die Blüten darf er nicht mehr drin sein. Nee? Dann haben sie nur einen billigen.
Aha, das ist der billige. Mit den Blüten ist der billige.
Ja. Gut. Weil die Blüten nach der Aromatisierung in China nur noch als unnötiger Ballast gelten. Und die werden immer raussortiert nach der Aromatisierung. Und desto höherwertiger der Tee, desto akriber wird eigentlich diese Blütenteile noch raus. Da gibt es sogar richtige Handsortierungen, wo dann teilweise von Hand noch Reste, wenn Blüten drin sind, rausgenommen werden.
Und das ist also nur zur Schau, wenn die da Tee drin sind. Die.
Nein, nicht zur Show, sondern das ist billiger, weil sie es nicht raussortieren müssen.
Ja, das auch.
So sparen sie Arbeit,
das ist aber Geld. Der uninformierte Kunde meint natürlich, der ist besonders toll, weil da jetzt echte Jasminblüten drin sind.
Ja. Ist klar, bei den anderen waren sie auch drin, nur dass man es da wieder rausnimmt nach der Aromatisierung. Denn echter Jasmintee entsteht dadurch, dass ich frische Jasminblüten mit dem fertigen Grüntee miteinander vermenge und über Nacht einfach zusammen lasse. Und die beiden gehen dann mehr oder weniger eine Verbindung ein, lieben sich und in der Früh kann ich dann das Ganze wieder trennen. Normal tut man das dann immer grob raussortieren, die Blüten, und dann wird es nochmal gemacht. Je nachdem, wie stark oder wie hoch ich meine Qualität an Jasmin-Geschmack drin haben will. Aber diese frischen Jasminblüten geben ihren Duft und das Aroma an den Tee ab. Und da behilft man sich der Eigenschaft, dass Tee Aroma und Geschmack wie ein Magnet anzieht. Deswegen sollte man daheim auch nie seinen Tee irgendwo neben dem Pfefferminztee oder im Gewürzregal lagern, weil da braucht man sich nicht wundern, dass irgendwie der klassische Tee das mit der Zeit annimmt. Und da behilft man sich aber dabei, da ist es gewollt. Und deswegen diese Aromatisierung ohne irgend zusätzliche Öle oder so oder Aromen, das man jetzt verwenden würde. Er gilt aber trotzdem als aromatisierter Tee, weil ich ja Jasminblüten zugesetzt habe und der Tee nicht mehr rein ist.
Jetzt haben Sie mir meine letzte Frage auch schon halb vorweggenommen. Wie lagere ich denn meinen Tee, den ich gekauft habe, zu Hause? Damit er zum Beispiel nicht andere Gerüche annimmt, damit er nicht sein Aroma verliert.
Also da muss man einmal schon unterscheiden, was für Tee. Was ganz fatal ist, Grüntee, weißen Tee, niemals blank in irgendwelche Metallbehälter reingeben. Die sollten am besten in einer Aromaschutztüte sein, wo ich auch immer gut runterrollen kann, weil dann auch keine Luftsäule auf dem Tee steht. Denn diese Luftsäule, wo drauf, wenn ich jetzt zum Beispiel das in einen Glasbehälter reintun würde, der Tee wird immer weniger, meine Luftsäule, die draufsteht, wird immer größer. Mit jedem Öffnen tausche ich sie aus und diese Luftsäule enthält Sauerstoff, lässt den Tee schneller altern und zerstört Inhaltsstoffe. Deswegen immer gut in der Tüte runterrollen oder ins Gefäß mit einer Tüte rein, dann ist kein Problem. Bei Schwarztee ist es egal. Da kann ich es reintun oder Früchtetee, Räuberstee, die sind nicht empfehlen, da kann ich es auch in Blechdosen leider. Aber unsere Empfehlung ist eigentlich immer luftdicht abschließen, das ist am besten. Dann geht auch kein Aroma verloren. Ausnahmen sind Oolong-Tee und Pu'er-Tee. Die sollten nicht luftdicht, weil die sollen ja weiterarbeiten. Die sollen ja weiterreifen.
Die altern ja.
Genau, die altern ja. Und deswegen sollen die nicht luftdicht. Denn wenn ich die luftdicht verpacke, dann stoppe ich den Reifungsprozess, weil ich einen Sauerstoff wegnehme. Und dann passiert nicht mehr viel. Dann kann er nicht nachreifen. Denn in China werden ja sogar solche Tees als Geldanlage gekauft wie Aktien, die ich dann lagere und dann kann ich die in 10 Jahren teuer verkaufen.
Jetzt haben wir wahnsinnig viel gehört über verschiedene Teesorten, über verschiedene Teeanbaugebiete, über verschiedene Arten, den Tee aufzubrühen und sowas. Ich hoffe, dass Ihnen jetzt nicht der Kopf schwirrt. Und das zeigt eben, dass es vielleicht sinnvoll ist, wenn man eher ein Einsteiger in Sachen Tee ist, dass man in ein gutes Geschäft geht und sich da beraten lässt, dass man in die Tüten mal reinriecht, wie der Tee denn riecht, ob das denn meiner ist, ob er an mich geht oder nicht. Und nicht gleich was im Internet bestellt, was man vielleicht dann doch nicht kennt, weil es da ein schönes Bildchen gibt oder so. Ich hoffe, Sie werden jetzt sich zunächst eine gute Tasse Tee bereiten und ganz ruhig dabei sitzen und mal drüber nachdenken. Vielen Dank, Herr Mert.
Ja, ich danke vielmals.
Wer sich für den angesprochenen einzig rein europäischen Tee von den Azoren interessiert, also den Tee mit dem geringsten ökologischen Fußabdruck, findet Näheres auf der Website genussgemeinschaft.de unter Einkaufsgemeinschaften.
Geduld ist die Kunst, nur langsam wütend zu werden. Japanische Weisheit. Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Wieder zurück bei der Sendung über Tee von Radio Slow Food München. Jetzt haben wir alles über Tee erfahren, der eigentlich Tee ist. Aber wie wir erfahren haben, gibt es ja auch noch Tee, der eigentlich kein Tee ist. Nämlich Kräutertees, Früchtetees und diese ganze Gruppe. Auch darüber haben wir uns schlau gemacht und uns zu Fachleuten begeben.
Ich bin jetzt im Kräuterladen in Berg am Laim und die Frau Tappeiner ist hier die Fachfrau, die mir was über Kräutertees erzählen kann. Frau Tappeiner, was ist denn eigentlich Ihr Renner hier im Geschäft?
Also an erster Stelle stehen Kamillenblüten, Brennnesselblätter sind die wichtigsten. Jetzt um diese Winterzeit Salbei, werden auch die Blätter verwendet.
Also Kamillentee, das kennt ja nun jeder von Kind an. Brennnesselblätter, die werden nicht jedem bekannt sein in ihrer Wirkung. Wozu nimmt man die her?
Also Brennnesselblätter sind traditionell angewendet bei Entwässerungskuren, für Frühjahrskuren zum Entschlacken. Es sind eben sehr viel Stoffe, also Kieselsäure drinnen und wird in Teemischungen eben für Blutreinigungstees verwendet, traditionell angewendet.
Und der Salbei ist für Hals und Rachen, nehme ich an.
Genau, der ist entzündungshemmend, traditionell angewendet eben zum Gurgeln, für Hals und Rachen auch als Teemischung. Wirkt auch schweißhemmend.
Sie haben jetzt gerade das Stichwort Teemischungen gebracht. Sie machen sicher auch Mischungen hier in dem Laden. Ist es eigentlich, wenn Sie was mischen, ist es auf sozusagen nach Rezept vielleicht von einem Arzt oder Naturheilkundler? Oder haben Sie Ihre eigenen Hausmischungen hier?
Also wir haben Teemischungen von Heilpraktikern, von Ärzten. Wir stellen auch nach Vorlage zusammen, können es grammweise abfüllen.
Aber Sie haben auch eigene Hausmischungen sozusagen. Ich habe hier gesehen, da steht irgendwo Haustee Nummer 2. Was gibt es denn da bei Ihnen?
Ja, wir haben Hausmischungen, zum Beispiel ein Haustee, es werden vielfach diese Früchtetees verwendet, aber nicht für jeden verträglich durch die viele Säure, zum Beispiel von Hibiskus, Hagebutte. Und da gibt es bei uns eine Kräutermischung, ganz speziell mit getrockneten Pflanzen aus Blättern, Blüten und keine Früchte. Also Früchte sind sehr häufig säurehältig. Mhm.
Und diese Hausteemischungen, sind die jetzt eher irgendwie gegen bestimmte Krankheiten oder sind die eher einfach zum Genuss?
Also diesen Haustee, den ich jetzt kurz schildere, der ist hauptsächlich zum Genuss, als Frühstückstee gerne verwendet, als Haustee auch für Kinder geeignet. Also das sind verschiedenste Blätter, Johannisbeerblätter sind dabei, dann Himbeerblätter, alles in dieser Blätterrichtung. Mhm. Sehr wohlschmeckend auch.
Das ist dann auch für Leute geeignet, die schwarze oder grüne Tees nicht vertragen, zum Beispiel wegen Koffein.
Genau, ist auch für Personen, die eben kein Koffein vertragen und kann täglich getrunken werden.
Sie haben jetzt gerade aufgezählt, Johannisbeerblätter, Brombeerblätter. Man kennt es ja, dass man da auch selber Tees davon machen kann. Ist das richtig, wenn man sich das aus dem Garten selber holt? Oder lauern da irgendwelche Gefahren, wenn man sich einen Tee selber macht?
Es sind natürlich Tees, die bei uns gekauft werden, sind schadstoffgeprüft, dann sind die richtig getrocknet, gelagert. Und die Voraussetzung, wenn jemand selbst Tee aus dem eigenen Garten oder im Umland verwendet, ist darauf zu achten, dass keine Düngemittel, Schadstoffe, eventuell auch Tiere, also wenn im Wald was gesammelt wird wegen diesem Fuchsbandwurm, wäre es ein Problem. Und die Sicherheit ist natürlich, wenn sie ihn bei uns abgepackt kaufen, vorhanden. Beim anderen muss jeder selbst schauen.
Da ist also man selber verantwortlich,
da ist man dass selbst es nicht,
nicht zum Beispiel vom Straßenrand kommt, wo es etliche Einwirkungen
Korrekt.
Gibt oder vom Feldrand, wo der Bauer nebendran vielleicht spritzt oder
wo
sowas.
Gedüngt wird, ja.
Jetzt nochmal zum Aufbrühen. Wie brühe ich denn einen Kräutertee richtig auf? Das geht ja ein bisschen anders als beim schwarzen oder grünen Tee.
Da gibt es auch Unterschiede. Wenn ich jetzt rein Blätterblüten habe, wird vorwiegend der Tee mit heißem Wasser übergossen, circa 5 bis 10 Minuten ziehen lassen, dann abseihen. Bei Wurzeln wird oft empfohlen, kalt ansetzen zum Extrahieren und dann erwärmen. Oder auch zum Beispiel Zinnkraut soll kalt angesetzt werden. Alles, was eine härtere Schale hat oder wo die Konsistenz eben bei Zinnkraut mit dieser Kieselsäure, die extrahiert wird, kommt besser raus.
Also wenn sich schlechter löst, dann sollte man das erstmal kalt ansetzen und dann heiß machen.
So ist es, ja.
Und beim Aufbrühen kochendes Wasser nehme ich an.
Beim Aufbrühen wird kochend heißes Wasser verwendet. Mhm.
Und mit 5 bis 10 Minuten zieht sowas dann ja auch länger als ein Schwarztee.
Ja, also 5 Minuten ist eigentlich so eine Normaltemperatur. Aber bei Kräutertees ist wirklich darauf zu achten, auch bei Mischungen, dass es bei Wurzeln und härteren Bestandteilen kalt angesetzt mhm. wird.
Jetzt noch eine Frage, wenn ich bei Ihnen was gekauft habe, wie hebe ich das denn am sichersten auf? Tue ich das in eine Blechdose oder lasse ich das in einer Papiertüte oder was mache ich denn da am besten?
Also am sichersten und am besten sind die Kräuter in einer Metalldose. Geht auch ein Glas, aber das sollte dann lichtgeschützt, es sollte lichtgeschützt und trocken aufbewahrt werden.
Das ist das Wichtigste.
Gut verschlossen.
Weil ich habe jetzt gerade im Teeladen gelernt, dass grüner Tee zum Beispiel in der Blechdose nicht so gut gelagert wird, weil das Metall sich auswirkt auf den grünen Tee. Im schwarzen Tee geht es aber nicht beim grünen. Also bei den Kräutern geht es in der Blechdose.
Die Kräuter sind in einer Blechdose ideal aufbewahrt.
Wunderbar.
Genau. Eine trockene Blechdose.
Ich danke Ihnen schon, Frau Tabeiner.
Bitte gerne.
Das war's wieder für heute von Radio Slowfood München. Wenn es Ihnen gefallen hat, so hören Sie doch wieder rein bei unserer nächsten Sendung, wenn es um Spargel geht. Die nächste Sendung wird sein am ersten Donnerstag im Mai abends um 20 Uhr wieder hier auf Radio LoRa in der Sendereihe Leib und Seele. Wenn Sie uns Slowfoodies einmal näher kennenlernen wollen, schauen Sie doch einfach bei unserem Stammtisch vorbei. Jeden ersten Mittwoch im Monat im Paulaner Bräuhaus am Kapuzinerplatz. Unsere Veranstaltungen sind auch offen für jedermann. Was bei uns los ist, erfahren Sie auf unserer Website slowfood-münchen.de und Sie können dort auch alle unsere früheren Sendungen von Radio Slowfood München als Podcast nachhören. Auf Wiederhören, wie immer, war für diese Sendung verantwortlich Rudolf Böhler.